vor dir. Wir beten dich an. Oh Jesus, danke für deine Liebe, danke für deine Vergebung, für dein Reinigen, für deine Ausrüstung, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Ja, wir haben letzte Woche haben wir den ersten Teil über die Waschungen da besprochen miteinander. Und das hat super coole Reaktionen ausgelöst. Da möchte ich allen Danke sagen, auch den Online-Hörern, die Reaktionen gegeben haben. Gerade für die, die das erste Mal gehört haben, ist das zum Teil wirklich ein riesen, riesen Augenöffner gewesen. Und sind bereits Taufen passiert seit dort, aufgrund von letzten Sonntag. Und wir haben darüber geredet, wie der Hebräer 6 über die levitischen Waschungen redet und wie die Waschungen ein Zeichen gewesen sind auf die ultimative Waschung, nämlich Taufe auf den Namen Jesus Christus. Taufe im Heiligen Geist. Und wir haben das angeschaut anhand von der Priesterweihe, wie ein Priester gewaschen worden ist zur Weihe und wie ein Priester auch wieder gewaschen ist, worden ist vor dem Dienst. Und wir haben auch das gesehen im Neuen Testament, Taufe und die Waschung von Jesus Christus, wo er seine Jünger die Füsse gewaschen hat und uns auch sagt, schaut mal, ihr Tauften, ihr Gewaschene, ihr seid rein, aber es ist nötig, dass ich euch die Füsse wasche, jeden Tag von neuem, damit der Staub vom Alltag weggeht. Und über das Thema, über die Füsswaschung, über die tägliche Reinigung, werde ich mich das nächste Mal, ich vermute das nächste Mal, spätestens übernächste Mal, tiefer reingehen. Wir haben auch angeschaut, dass Taufe der Dreh- und Angelpunkt ist vom Leben als Jünger. Es gibt es Vorher und es gibt es Nachher. Es gibt es vor der Taufe und es gibt es nach der Taufe. Und du steigst als Sünder ins Wasser rein. Du stirbst, wirst begraben und du steigst als Jünger Jesus Christus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, aus dem Wasser. Und mit der Taufe hat deine Geburt angefangen. Du bist ein Teil vom Leib Christus. Du bist eingepfropft in die Family. Und du lebst als Jünger von Jesus Christus. Wir haben auch angeschaut, dass Taufe viel, viel mehr als symbolisch vom Tod ins Leben, ein öffentliches Bekenntnis. Wir haben anhand von Römer 6 gesehen und verstanden, dass Taufe der wahrhaftige Tod vom alten Mensch bedeutet. Und dass es sehr schwierig ist, extrem mühsam. Gerade letztens hat mir jemand gesagt, ich habe so satt, aus eigener Disziplin versuchen, Gott zu genügen. Und das ist eben, wenn Taufe nicht eingeschlagen hat, wenn Taufe nicht wirksam war, dann zappelt der da unten in einem Mass umeinander, wo einfach fast nicht zu bewältigen ist. Und die einen haben dann ein bisschen mehr Disziplin als die anderen und haben dann ein bisschen besseres christliches Leben als die anderen. Aber Jesus ist gekommen, um den alten Mensch zu töten, zu begraben. Und selbst dann, wenn wir mit Christus auferstanden sind, leben wir immer noch auf dieser Welt und sind Anfechtungen, Proben, Versuchungen ausgesetzt. Das ist ganz klar. Aber es ist halt ganz ein anderes Fundament. Das haben wir zusammen angeschaut. Und da habe ich schon ein bisschen vorgeholt. Da haben wir noch mal kurz Apostelgeschichte 2,37, der Prozess von der Wiedergeburt, wo ganz am Anfang in der Apostelgeschichte ausgewalzt wird. Der Petrus hat predigt, die Brüder haben gefragt, was sollen wir jetzt machen? Und er hat gesagt, ihr habt das Evangelium gehört, tönt Buss, lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus für Vergebung von der Sünde, dann werdet ihr die Gabe vom Heiligen Geist empfangen. Das sind die vier Elemente, Evangelium gehören, als Reaktion vom glaubenden Herzen, umfassende Buß. Dann anschliessend, so bald wie möglich, Taufe, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das sind die vier Aspekte, die du in der ganzen Apostelgeschichte immer wieder findest. Es gibt Unterschiede in der Reihenfolge. Das ist sicher spannend, um das einmal zu ergründen. Es gibt damals auch Gründe dafür. Aber diese vier Elemente sind immer vorhanden, wenn es zu einer gesunden, starken Wiedergeburt kommt. Das Zweite habe ich schon angetönt, nämlich, dass bei der Taufe der Sünde, der Leib der Sünde, außer Wirksamkeit gesetzt wird. Ein grosses Wort, oder? Ich kann euch sagen, meine Wiedergeburt war eben eine halbe Wiedergeburt gewesen. Ich habe das Evangelium gehört. Nicht das Evangelium, das in die Jüngerschaft führt, sondern das Evangelium, das einfach in meine persönliche Rettung führt. Ich habe meine Schuld zugegeben. Ich habe sie nicht abgestritten, ich habe sie zugegeben, aber ich bin nicht umgekehrt, umfassend. Ich habe mich dann taufen lassen, weil man es macht und erwartet hat. Und es ist sogar noch schlimmer, ich habe mich zuerst nicht taufen lassen, ich habe dem Pastor ein Nein gegeben. Und dann, weil er nicht nachgebohrt hat, habe ich mich dann taufen lassen, weil ich denke, das ist vielleicht doch keine Sekte. Also verquer, oder? Und den Heiligen Geist habe ich auch einiges später empfangen. Und diesbezüglich sind meine ersten Jahre Christi der berühmte Spagat gewesen, den viele von euch von mir kennen, wo ich immer wieder darüber rede. Und ich danke Gott für alle, die eine andere starke Geburt gehabt haben, hier in unserer Mitte. Das ist mega stark. In dieser Zeit hätte ich mir so sehr gewünscht, dass ich, wenn ich mal einen guten Tag hatte oder mal einen guten halben Tag hatte, und irgendwie den Eindruck gehabt, ich bin irgendwie ohne Sünde durchgekommen, hätte ich mir gewünscht, ich könnte mich eingefrieren. Weißt, einfach so und dann so bleiben und so laufen. Aber das war ja nicht möglich gewesen, weil ich auch die Taufe nicht gehabt habe. Bei mir hat der Herr das anders gewirkt. Ich habe das wirklich durch seine Gnade, aber auch durch eiserne Disziplin und mich selber wirklich für tot halten, durch Fasten, durch Gebet, durch Sündenbekenntnis, durch Ehrlichkeit, durch Transparenz, ist irgendwann dann nach Jahren der Moment gekommen, wo dann einfach das Leben im Geist eingesetzt hat und ich habe müssen sagen, Halleluja, also ich habe die Welt überwunden im Namen Jesus. Aber es hätte viel, viel früher passieren sollen. Ich habe in Bezug auf Taufe so ein starkes Zeugnis gehört in Dänemark. Vom Torben habe ich das gehört. Ich denke, es ist eine vertrauenswürdige Quelle. Und er erzählt folgende Geschichte von einer Person, die er getauft hat. Ich glaube, es war eine Frau. Und sie erzählt folgende Geschichte. Sie war befreundet mit jemandem und hat die Person dann aus den Augen verloren. Jahre später hat sie zu Jesus Christus gefunden, hat umfassend Buße getan, hat sich taufen lassen, ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, hat angefangen als Jünger zu leben. Jetztig hat das Bärli, ich glaube, es war ein Bärli, hat er Sehnsucht gehabt und dachte, ich will die wieder mal sehen. Und irgendwie, trotz Facebook und weiss ich was alles, ist die nicht auffindbar gewesen. Und er dachte, aha, ich gehe zu einem Wahrsager und schleppt sich zur Wahrsagerpraxis und die Person, die Wahrsagerin, schaut da in den geistlichen Raum hinein und sagt, aha, ich sehe sie, aha, ja genau, aha, alles klar, hoppla. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Und dann wird sie still und sagt dem Kollegen, schau, ich will dir nicht verschrecken, aber deine Freundin dazumals ist tot. Sie lebt gar nicht mehr. Und ja, wie es Gott so will, ein bisschen später trifft er sie, sieht sie auf der Straße, oder? Sieht er sie, geht auf sie zu, sagt, das gibt's ja nicht, du lebst ja noch, ist ja der Hammer. Sie fangen an, darüber zu reden. Und er erzählt dann die Geschichte, wie er sie gesucht hat, wie er beim Wahrsager war. Und er sagt, schau, ich kann dir sogar dein Todesdatum sagen. Die Wahrsagerin hat mir gesagt, an welchem Tag du gestorben bist. Und ihr erahnt es, die junge Frau sagt, das ist der Tag von meiner Taufe gewesen. Taufe bedeutet, du stirbst. Der finsteren Welt und du verstehst Jesus Christus. Was für eine Kraft, was für ein Privileg für Menschen, die getauft worden sind. Jemand hat geschrieben, habe gestern eine Predigt vom letzten Sonntag über die Waschungen als Podcast gehört. Ich bin nun seit 31 Jahren in christlichen Gemeinden in der Schweiz unterwegs. Aber ich kann dir bestätigen, dass ich mich nicht erinnern kann, gehört oder gelesen zu haben, dass die Taufe oder getauft werden in den Tod Jesus heilsnotwendig sei. Nun, aufgrund deiner Predigt kann ich verstehen, warum Satan die Taufe so sehr bekämpft hat. Im Gegensatz zu den meisten Christen hat er begriffen, wie wichtig es ist, für einen an Jesus gläubig gewordenen Menschen sein Leben in der Taufe vollkommen an Jesus hinzugeben. Das hat mich sehr berührt, der Post. Ja, es ist tatsächlich so, die geistliche Welt ist offenbar und die geistlichen Mächte sehen, ob jemand gestorben ist oder ob er noch lebendig ist. Und darum wollen wir heute das Thema von der Taufe weiter vertiefen. Und zwar wollen wir heute von den Waschungen, eben von der alttestamentlichen Waschung, eben in die ultimative neutestamentliche Taufe hineingehen. Und ich möchte euch einen geschichtlichen Hintergrund geben. Mal schauen, wie weit wir kommen. Und ich möchte zuallererst kurz zur Geschichte von der Taufe, sprich Herkunft auch von der Säuglingstaufe, geben. Weil das gibt uns einen interessanten Insight, wie die Taufe wirklich bekämpft wurde zu allen Zeiten bis heute. Ich zitiere hier aus den Unterlagen von meinem geliebten Kirchengeschichtslehrer Peter Ullmann, ist leider verstorben. Aber seine Unterlagen, sein Wissen, finde ich der Hammer, prägt mich bis heute. Er schreibt da Folgendes: Während Jahrhunderten sind nur erwachsene Christen getauft worden. Und sie haben in der Regel in der Urgemeinde, und jetzt passen gut auf, 2 bis 3 Jahre Katechismus müssen haben. Das heisst Taufvorbereitung. Ist das richtig oder ist das falsch? Es ist falsch. Und das ist wirklich sehr typisch. So sehr, sehr schnell nach der ersten Bewegung vom Heiligen Geist, wie wir es lesen in der Apostelgeschichte, hat der Mensch angefangen zu mischeln und hat angefangen zu sichern wollen. Und das Thema Kinder- und Säuglingstaufe war überhaupt noch kein Thema. Interessant war, vor der Taufe, eben die den Katechismus gemacht haben, mussten sie fasten. Und am Tag der Taufe legen sie ein Bekenntnis ab. Sie sagen sich vom Teufel los, versprachen ihr Leben zur Ehre Gottes zu leben. Das ist ja an sich super, aber das solltest du machen am ersten Tag von deinem Glauben. Weil was machst du denn all die 3 Jahre, oder? Merkt ihr das? Also die Religion ist auf der Lauer, weißt? Die Religion ist auf der Lauer und Menschen, die beurteilen und sichern, von denen gibt es ganze Armeen. Man hat auch gemeint, also die erste Anspielung auf Kinderstaufe ist erst im Jahr 200 nach Christus gekommen. Und ein Kirchenvater, Tertullian, die einen von euch kennen den Namen, sagt Folgendes drauf: Sie sollen demnach auch kommen, wenn sie herangewachsen sind. Sie sollen kommen, wenn sie gelernt haben. Wenn sie darüber belehrt worden sind, wohin sie gehen sollen, sie mögen Christen werden, sobald sie imstande sind, Christus zu kennen. Also ein ganz klares Statement gegen Kindertaufe, Säuglingstaufe. Die haben das in dem Sinn verstanden. Man hat aber gemeint gehabt, durch Taufe werde die Erbschuld tilgt. Oder? Man hat gemeint gehabt, die Erbschuld werde durch Taufe tilgt. Und so hat das eigentlich schon wieder ein magisches Verständnis aufbauen. Ab dem 3. Jahrhundert, eben die römisch-katholische Kirche, nämlich, dass man automatisch, wenn man getauft ist, Sündenvergebung hat und den Heiligen Geist bekommt. Also auch da wieder, zuerst einfach 3 Jahre Lehre, dass man es richtig versteht, und dann ist man auf die andere Seite runtergefallen und hat gesagt, wenn ich den nur runtertauche, dann passiert es. Also ein mechanisches, sakral, magisches Verständnis von der Taufe. Wenn du dünkel bist, ist deine Erbschuld tilgt und bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was war die Folge davon? Weil die Leute natürlich keine Veränderung erfahren haben durch die Art von dieser Taufe und weiterhin gesündigt haben, sind sie schlau gewesen und haben ihre Taufe aufgehebt bis aufs Sterbebett. Oder? Sehr religiös wieder, ihr merkt, oder? Wie da der Teufel drin ist, im Detail und auch im Grossen. Und die Leute haben dann ihre Taufe einfach aufbewahrt und wenn sie kurz vor dem Sterben, haben sie sich taufen lassen, in der Hoffnung, dass sie dann eben sündenfrei wären, oder? Bis ums Jahr 400 findet man keinen Kirchenvater, also irgendeine bekannte Person, die auch Schriften hinterlassen hat, die als Säugling getauft worden ist. Säuglingstaufe hat man auch sehr können, in die Nähe bringen von den heidnischen Brüchen. Es hat viele Aufnahmeritus gegeben in verschiedenen Mysterienreligionen, wo Neugeborene in die Gesellschaft aufgenommen worden sind durch Taufe. Zum Teil am 8. Tag, zum Teil am 9. Tag, aber da gibt es absolute Parallelen. Kurz vor 400 Jahre nachdem Jesus Christus geboren ist, rund ist Unfassbare passiert und der Kaiser Theodosius hat das Christentum zur Staatsreligion erklärt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, vorher waren sie die Verfolgten gewesen, und das Christentum hat sich ausbreitet, auch wenn mit Schwierigkeiten und mit sicher Problemen in der Lehre, aber das Christentum hat sich ausbreitet und plötzlich ist es eine Pflicht geworden und jetzt hat das Elend erst echt angefangen. Alle Bürger haben sich jetzt müssen taufen lassen, oder? Natürlich auch erwachsen. Und da gibt's riesige Geschichten im Fränkischen Reich, dann beim Karl vom Grossen, hat es Säuglingstaufen gegeben, ist mit Feuer und Schwert eingeführt worden, man hat es müssen machen, hat es Erwachsenentaufen gegeben, Massentaufen, ganze Völker haben sich müssen taufen lassen. Und da haben wir ein Zitat vom Karl vom Grossen, wird ihm zugeschrieben. Wenn einer hinfort im Volk der Sachsen ungetauft sich verstecken und sich unter ihnen verbergen will, zur Taufe zu kommen, unterlässt und Heide bleiben will, so soll er des Todes sterben. Ha? Also bis jetzt haben wir eigentlich nur Elend gehört, was mit dieser Lehre von der Taufe passiert. Jetzt ist es ein politisches Druckmittel geworden. Bist du getauft oder bist du nicht getauft? Und die Säuglingstaufe ist schlussendlich ein Zeichen geworden von der politische Loyalität zum Herrscher. Oder dann später auch zu den Kirchen. So ist das weitergegangen. Und ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Wir wissen, dass Martin Luther am 17. Nein, am. Hold on, wann war das? Am 31.10. 1517 seine 95 Thesen veröffentlicht hat, angeschlagen hat, an die Schlosskirche. Und mit dem Martin Luther ist völlig etwas Neues losgetreten worden. Weil er hat gesagt, Rettung und Gottesglauben allein aufgrund von Gnade, von Glauben und von Schrift. Das war seine Lehre gewesen, und die hat er verbreitet. Und man hätte dürfen annehmen, dass er die Lehre von der Taufe auch korrigiert. Aber siehe, oh Schreck. Der Martin Luther hat weiterhin Säugling getauft und hat das eisern verteidigt. Ich erspare euch jetzt seine Argumentation. Aber es ist genauso falsch, wie alle die Themen oder die Lehransätze, die wir vorher gehört haben. Schon krass, oder? Es ist wirklich umkämpft. Ich weiss halt auch nicht, ob bei uns, ob es wirklich ein Kampf ist, dass wir uns dem Thema so seriös annehmen und verkündigen. Über die Jahrhunderte, eine unzählbare Menge von Menschen hat ihr Leben gelassen für die richtige und die korrekte Taufe. Weil Taufe ist schlussendlich der Dreh- und Angelpunkt vom neuen Leben. Und darum hat natürlich auch der Feind, der Satan, sich dermassen auf die Taufe fixiert und korrumpiert. Und bis zum heutigen Tag werden ja Säuglinge getauft. Und es gibt für mich nichts Härteres, als mit dem Katholik das Evangelium zu teilen, weil er sagt, ich bin ja getauft, ich bin nicht bereit, meinen Glauben zu verlassen. Meine Eltern haben das ernst gemeint und meine Großmutter hat das schon ernst gemeint und mein Priester meint es auch ernst. Aber sie sind irgendwie wie geimpft, dass sie nicht sehen können, dass ein Mensch nur aufgrund von seinem eigenen Glauben und seiner eigenen Umkehr kann sich taufen und somit auch in den Genuss der Wiedergeburt kommen. Crazy. Ja, jetzt möchte ich mit euch, nachdem wir ein bisschen über die Herkunft der Säuglingstaufe geredet haben, in die Geschichte der Täuferbewegung in Zolliken hineingehen. Es ist gerade nahtlos, können wir hier den Übergang machen, vom Luther zum Zwingli. Auch da muss ich wieder ein bisschen spicken. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Und ich habe auch schon oft darüber geredet. Anfangs der 20er Jahre, 16. Jahrhundert, 1520, Anfang. Jetzt einfach mal 500 Jahre zurückblenden. Wir tun ja bald 500 Jahre Reformation feiern. Anfangs der 20er Jahre war der Huldrych Zwingli da, Prediger in Zürich. Und er ist auf dem Glarus gekommen. Und er hat das reformatorische Gut in sich hineingetragen. Und er war wirklich ein absolut revolutionärer Prediger gewesen. Und er hat junge Leute um sich herum geschart. 20, 25-jährige Männer. Und einer davon war mit Namen der Konrad Grebel, einer der Felix Manz, dann der Buchhändler Andreas Kastelberg und der Konrad Grebel. Der Konrad Grebel ist eben 1498 geboren, ist dann gerade etwa 22 gewesen, ist aus einer Patrizierfamilie in Zürich gekommen. Und der Felix Manz, sein Freund, ist ein Sohn vom Chorherr gewesen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Zwingli ist gegangen, ganz Europa in Aufruhr durch die humanistische Lehre. Humanismus bedeutet ja eben, dass der Mensch wieder wichtig wird. Und auf die Kürze gesagt, dass der Begriff Renaissance, mögt ihr euch vielleicht noch erinnern aus dem Geschichtsunterricht, oder? Renaissance, wo irgendwo im 15. Jahrhundert dann gestartet ist, bedeutet nichts anderes als Wiedergeburt. Renaissance, Wiedergeburt. Und was ist dann wiedergeboren worden in der Renaissance? Das griechische Denken ist wiedergeboren worden. Weil Byzanz ist gefallen, die alten Schriften sind wieder zurückgekommen auf Europa, alte griechische Schriften, Handschriften sind wieder gekommen. Das ist auf den Boden gefallen von den hungrigen humanistischen Gelehrten. Und so ist am Anfang vom Humanismus, was wir ja heute eigentlich als etwas Negatives werten, ist die Wurzel vom Humanismus durchaus positiv zu werten gewesen, weil wir wieder zurückgegangen sind zu den neutestamentlichen Schriften. Und so haben eigentlich all die Gelehrten, ich bewundere die immer, die haben Hebräisch können, die haben Griechisch können, die haben alte Sprachen können, die sind enorm gelehrig gsi und lehrbegierig und haben so auch in den originalen Schriften können forschen. Und so ist es ja dann schlussendlich auch zur Reformation gekommen. Jetzt eben der Felix Manz ist auch so einer gsi, wo ein Gelehrter gsi ist. Und die drei Jungs noch mit dem Georg Blaurock sind um den Zwingli herumgehängt. Und der Zwingli war ihr grosses Idol. Und er hat Sonntag für Sonntag gepreacht und gemacht und die Leute haben zittert und er hat seine Wahrheit verkündigt und hat vielleicht den Leuten die Kappe gewaschen aus ihrer Sicht und er war wirklich ihr Idol. Bis zu dem Punkt, wo sie den Zwingli überholt haben in der Radikalität und zum Schluss gekommen sind, dass sich das Evangelium, oder besser gesagt, die wahren Gläubigen müssten so leben, dass Kirche und Staat getrennt ist, oder? Stimmt ja. Kirche und Staat sollen getrennt sein. Sollen Pazifisten sein, also sollen keinen Krieg führen. Und sie sollen keinen Säugling taufen, aber sie sollen dafür das Evangelium verkündigen. Sie haben sich angefangen, in Privathäusern zu treffen, haben Bibelstunden gehabt und schon bald ist es zu der ersten Taufe gekommen, wo der Felix Manz, sein Freund, der ehemalige Mönch Jörg Blaurock aus dem Bündnerland, bittet hat, dass der Konrad Grebel ihn tauft. Und der Blaurock hat ihm den Wunsch erfüllt. Und anschliessend hat der Jörg Blaurock, die ganze Versammlung getauft. Und das ist im Jahr 1525, am 21. Januar, hat das stattgefunden. In dieser Zeit sind schon in einer heissen Aussprache mit dem Zwingli, aber die Jungtäuferbewegung ist losgebrochen worden. Und es ist eben in Zolliken passiert. Und ich möchte euch da ein Statement lesen, wie sie den Glauben gesehen haben. Das ist in Disput mit dem Zwingli gewesen. An diesen Worten ersehen wir klar, was die Taufe ist, wann sie gebraucht werden soll, nämlich dann, wenn jemand bekehrt durch das Wort Gottes seinen Sinn geändert hat, also Buße da hat, und fortan in einem neuen Leben wandeln will. Voll apostolische Lehre. Wie es Paulus im Römerbrief 6 deutlich zeigte, schrieb der Felix Manz, der also dem alten Leben abgestorben ist, an seinem Herzen beschnitten ist, den Sünden mit Christus gestorben ist und mit dieser Taufe begraben ist, und wiederum auch mit ihm zu neuem Leben auferstanden, sind doch genau die Worte, die ihr seit 6 Monaten gehört, stimmt's? Das ist nichts Neues, Gott sei Dank. Solche Dinge, wie eben aufgezählt, den Kindern zuzuschreiben, ist ohne und gegen die ganze Heilige Schrift, da geht es nachher um Kindertaufe. Der Zwingli hat am Anfang auch auf Kindertaufe verzichten. Er hat aber aus politischen Gründen, aus politischen Überlegungen, hat er einen Kompromiss wollen machen und hat seine reformierte Kirche langsam wollen reformieren, Schritt für Schritt für Schritt. Aber die Jungen sind ihm einfach davor gespult. Und er hat gesagt, es steht da so im Wort und wenn es so steht, dann setzen wir das auch um. In Zolliken ist eine Erweckung ausgebrochen. Ihr dürft euch das jetzt nicht sehr romantisch vorstellen. es ist einfach so gewesen, dass in diesen einfachen Hütten Bauern zusammengekommen sind. Und die sind vom Heiligen Geist vorbereitet gewesen. Und die haben unter der Last von ihren Sünden gelitten. Und sie haben gewusst gehabt, dass Taufe auf Jesus Christus die Lösung ist. Und sie haben sich angefangen zu taufen. Und sie haben sich gegenseitig getauft und sie haben Erleichterung bekommen. Sie haben die gleichen Zeugnisse gebracht, wie wir da auch immer wieder hören. Ich bin leicht geworden, ich bin neu geworden, ich bin leer gewesen. Aber sie hatten ein Problem gehabt. Es war ein extrem gefährliches Umfeld gewesen und du hast immer einen Spion in der Stube gehabt. Und so ist die kleine Erweckung genau 8 Tage lang gegangen. Und zwar durch den Heisssporn Jörg Blaurock, ein ehemaliger Mönch, wie ich schon gesagt habe. Am Sonntagmorgen in Zoliken hat er wählen, und dort, wo wir den Gebetstag hatten, in Zoliken, ist gut, danke, danke, hat er wählen, Kanzler erobern. Der Täufer Jörg Blaurock. Der reformierte Kirche Zoliken, also ja, damals reformiert, heute reformiert, damals in der Dorfkirche Zoliken, hat er Kanzler wollen erobern und hat mit seinen fleischlichen Mitteln sozusagen das Evangelium verkündigen. Das hat nicht lange gedauert und die Stadt hat eingegriffen. Die Stadtknechte von Zoliken haben ihn gefangen genommen und im Ganzen sind 27 Bauern gefangen worden, die sich taufen lassen haben in dieser Zeit. Nicht lange ist es gegangen und das erste Todesurteil ist gefallen, und zwar in Lachen am anderen Ende vom Zürichsee. Ist der Bold Eberli, ein nahestehender Priester, verbrannt worden, weil er auch der neuen Lehre angehangen ist und so gelebt hat. Seit dem Zeitpunkt sind zahlreiche Hinrichtungen passiert und da seht ihr jetzt eine Darstellung aus dem 17. Jahrhundert. Am 5. Januar 1527 ist der Felix Manz ertränkt worden. Er war 29 dann. Der Henker hat am Manns die Hände und die Füße zusammengebunden, hat ihm die Arme über die Knie gestreift, einen Knebel zwischen Arm und Schenkel. Der Manns hat angefangen mit lauter Stimme Latinisch singen: In deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, du Gott der Wahrheit. Und dann haben sie ihn in die kalte Limette hineingerührt und das war das Ende von ihm. Die Täuferbewegung ist ein Lauffeuer geworden. Das würde jetzt selber 3 Tage brauchen, um das alles zu erzählen, was daraus entstanden ist. Aber da ist der apostolische Kern der ersten Kirche. Der Samen ist wieder aufgegangen. Und hat eine gewaltige Erweckung ausgelöst. Zum Beispiel lesen wir hier: Der Konrad Grebel ist dann eben nach dem Bold Eberli im Tod ist er geflüchtet und hat am Palmsonntag 1525 500 Personen in St. Gallen in den Sittern getauft. Halleluja! Und so weiter. Also, ich kann euch einen kleinen Abriss geben über die Geschichte der Taufe in der Kirchengeschichte. Und ihr seht, dass es extrem umstritten ist. Fassen wir nochmal zusammen. Was passiert in der Taufe? Taufe wirst du aufgrund von deinem persönlichen Glauben, aufgrund von umfassender Buße. In der Taufe wird dein alter Mensch begraben und der Neue aufersteht. Durch Taufe in Tod ist der alte Mensch gestorben und eine neue Schöpfung ist in dir entstanden. Durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist lebst du als Jünger von Jesus Christus. Und erst wenn du das erfahren hast und Menschen, die das erfahren haben, die können die Schrift überhaupt erst erfassen, was es zum Beispiel heisst: Ihr lebt zwar in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Und viele, viele andere Wahrheiten. Christus ist gekommen, um sich ein neues Volk zu formen. Es geht immer um ein neues Volk. Es geht um ein Volk vom Reich Gottes. Und das Volk vom Reich Gottes wird ins Reich Gottes hineingeboren. Und es ist immer der gleiche Prozess. Und das ist der Prozess, der so derb bekämpft wird. Und sobald der Prozess geraubt ist, unterbrochen ist, verliert die Kirche ihre Kraft. Macht Sinn, oder? Und überall dort, wo die Kirche wieder zurückfindet, zu der wahren Wiedergeburt, zur klaren Verkündigung vom Evangelium, umfassende Buße, Taufe im Wasser, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dort entstehen Bewegungen und Jünger traben los. Somit ist Taufe nicht irgendwie ein nice to have, sondern es ist ein must have. Ich habe euch das letzte Mal versprochen, dass wir noch den Räuber anschauen am Kreuz neben Jesus. Lukas 23, 43. Ihr könnt das selber nachlesen. Jesus am Kreuz, links und rechts, ein Krimineller. Der eine überhebt sich über Jesus, der andere sagt, wir sind des Todes schuldig. Und Jesus sagt, ich sage dir, noch am heutigen Tag wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist für viele Leute auch ein Hinweis, dass Taufe gar nicht unbedingt extrem so wichtig ist, oder? Weil der ist ja ganz sicher nicht mehr getauft worden. Ich will euch einfach drei Gedanken dazu geben. Erstens mal, wann sind dann die ersten Jünger getauft worden? In der Taufe vom Neuen Bund. Nach dem Kreuz. Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, geht hin und taufe die Nationen. Und wir lesen auch, dass Jesus Christus 40 Tage unter seinen Jüngern als Auferstandenen war und dass er sie über das Reich Gottes gelehrt hat. Und ich bin ziemlich sicher, dass er sie auch über Taufe gelehrt hat. Weil überall in der Apostelgeschichte, oder sehr oft in der Apostelgeschichte, ist zwischen Verkündigung und Evangelium und sie ließen sich taufen, ist noch der Satz, und sie wurden unterwiesen in allem. Und so hat Jesus Christus seine Jünger ganz sicher über Taufe unterrichtet, über die Wichtigkeit und alles drum und dran. Und ich wäre so gerne dabei gewesen in diesen 40 Tagen. Was für ein Sagen. Jetzt leben wir in einer anderen Zeit. Aber Taufe hat gar noch nicht stattfinden können, weil sie gar noch nicht vorhanden war. Das ist der erste Irrtum und der erste Fakt, warum das nicht nötig war. Das zweite ist, selbst wenn Taufe vorhanden gewesen wäre, tauft wirst du nicht zum Sterben, sondern tauft wirst du zum Leben. Verstehst du? Also wenn ich jetzt zwei Leute habe, und ich habe nur noch eine Zeit zum Taufen. Der eine weiss, ich stirbt in 30 Minuten und der andere lebt noch 40 Jahre. Welchen würdest du taufen? Ich würde den taufen, der noch 40 Jahre lebt, weil für den ist wichtig, dass der alte Mensch wirklich tot ist. Für den anderen, der noch 30 Minuten hat, der ist erlöst. Der ist im Himmel. Taufe, das ist so wichtig zum Verstehen. Machst du nicht für den Pastor und nicht für die Gemeinde und eigentlich auch nicht für Gott. Du taufst dich auf den Namen Jesus, damit du am Alten gestorben bist. Du machst Taufen zum Leben, damit du als neuer Mensch kannst Christus dienen. Weil es ist einfach extrem schwierig, aus eigener Kraft und Disziplin gegen all die Sünden anzukämpfen, die sich da immer wieder von innen und von außen bemerkbar machen wollen. Der Taufte hat völlig eine andere Voraussetzung. Satan ist unter seinen Füßen. Sein alter Mensch ist gestorben. Er ist begraben mit Jesus und auferstanden. Er muss, siehe das Leben nach der Taufe, entschieden in der Lehre von Jesus Christus bleiben und im Auftrag stehen. Und auch er ist anfechtbar und auch er kann abirren. Aber es ist ein anderes Thema. Der Nicht-Taufte, für den ist es unmöglich und ausgeschlossen, das Leben zu leben, das Christus von ihm fordert. Darum, du taufst dich für dich und für Jesus. Und der dritte Punkt, Jesus ist Gastgeber. Er kann ins Reich Gottes bringen, wie, wann und wo, wie er will. Muss niemandem Rechenschaft geben. Aber der stärkste und der entscheidendste theologische Punkt, denke ich, ist eins. Das zwei ist wichtig zum Verstehen. Ich weiss, es ist dicht, ich weiss, es ist viel, aber ihr könnt es nachhören auf dem Podcast. Es ist nachher aufgenommen, es ist archiviert, man kann wieder zurückgreifen. Ich möchte über das Wiedertaufen reden. Wiedertaufen. Ich kenne die Geschichte. Die meisten haben sie gehört, als ich das wirklich erfasst habe, dass ich Taufe falsch gelehrt habe, falsch praktiziert habe und noch ein paar andere Sachen. Ist die wirklich erste Gruppe, wo ich das umfassend einfach mal offengelegt habe, war meine Familie. Und ich mag mich noch erinnern, wir waren in der Stube, wir waren gemütlich dort. Ich habe 20, 25 Minuten geredet. Und man hat richtig gemerkt, die Gegenwart von Gott. Und dann sagte mein ältester Sohn, ist 15, 16, gerade so die Wende, Geburi, also um das herum, sagte, Papi, was du sagst, das stimmt, darf ich mich noch mal taufen lassen? Und ich habe ihn nicht auf die Idee gebracht, weil ich ihn ja im Alter von 5 bis 7 ist irgendwo gewesen, müssen auf den Taufurkunde schauen. Tauft im Zürichsee aufgrund von seinem Glauben und aufgrund von seiner Erkenntnis, dass er Jesus braucht, ein Sünder ist, Kinderglauben. Hat er das gehabt? Und dann sagte er mir, kann ich mich noch mal taufen lassen? Denke ich, ja, das ist ja eigentlich ein Frontalangriff auf meine, auf alles. Ich bin ja der Vater, oder? Ich habe ihn ja getauft. Aber er hat gesagt, schau, es stimmt, was du sagst. Am Sonntag ist für mich alles klar. Am Montag will ich da schon wieder sündigen. Und wenn ich da mir Mühe gebe, passiert es da und. So ein ehrliches Statement. Ich habe gesagt, los, das ist okay. Ich habe gespürt, wir haben ja schon vorher darüber geredet, dass Veränderungen kommen. Der Herr hat es prophetisch reingelegt. Und wir sind vorbereitet. Ich habe gesagt, das machen wir. Donnerstagabend taufe ich dich bei uns in der Badwanne. Du musst dich vorbereiten. Liesest Römer 6 bis 8. Du musst deine Sünden klar und deutlich aufschreiben. Bekenne dann. Und los ist der Torben Kapitel, ich weiß nicht, 7 ist es oder was auch, über Taufe. Weil er das dort meiner Meinung nach einfach noch klarer hat können, verkündigen. Heute können wir das Gott sei Dank auch mit ganzem Herzen. Gut, was ist passiert? Der Donnerstagabend ist gekommen. Und ich weiß nicht, ob du selber schon mal Sündenbekenntnis von deinen Kind gehört hast. Vielleicht bin ich ja sowieso eine sensible Haut und Sündenbekenntnis liebt man gar nicht. Und schon gar nicht vom eigenen Sohn. Und ich muss auch zu seiner Verteidigung sagen, es sind also nicht die schlimmsten Sachen, die ich je gehört habe. Aber es sind relevante Sachen gewesen, die einen von Gott trennen. Und er hat jetzt sauber bekannt die 3 Kategorien. 1, 2, 3, ohne Scham und Zweifel, das und das. Ich sage gut, mein lieber Sohn, ich taufe dich aufgrund von deinem eigenen Glauben. Geh in die Badwanne, untere, ufe. Und er sagt, Papi, ich habe etwas, was mich belastet. Könnte es sein, dass da noch irgendein unreiner Geist oder irgendetwas auf mir hebt? Könntest du mir den austreiben? Dann sage ich, ja, sicher, kein Problem. Im Namen Jesus, so und so verlass den Mann. Ich frage ihn, ist es besser? Er sagt, nicht wirklich. Nicht wirklich. Sag ich, ja, was? Dann sagt er, aber Papi, warum hast du mich nur so kurz unter Wasser lassen? Und könnt ihr euch erinnern, ich habe doch früher immer den Witz gemacht bei den Teufeln. Je schlimmer der Sünder, desto länger werden wir dich unter Wasser lassen. Ich habe es leider noch nicht umgesetzt. Dann sage ich, gut, das ist ein Wort. Wir gehen noch mal unter. Und dann habe ich den richtig ersäuft. Auf seinen eigenen Wunsch. Also wenn ich das gesehen hätte oder irgendein Spion da gewesen wäre, wäre nicht gut für mich rausgekommen. Der richtige ersäuft und nicht einmal, sondern 6 oder 7 Mal. Und er hat unter Wasser richtig ausgeschnauft. Und es war seine Idee gewesen. Irgendwann ist das fertig gewesen. Er kommt in die Ruhe und ich sage im Namen Jesus so und so, verlasst den Mann. Pack, ein kleines Husten, ein Räuspern, ein Verschlucken. Zeug ist rausgegangen, dämonische Mächte haben ihn verlassen, Hand aufgelegt. Heilige Geist ist gekommen und hat die neue Zunge geredet. Liebe Freunde, das ist eine Wiedergeburt, wie wir es im Neuen Testament lesen. Und seitdem erlebe ich eine veränderte Person. Ich weiss es. Und das ist so ein Power. Und darum ist die Taufe so unwahrscheinlich wichtig. Zu der Wiedertaufe. Darf man einen Mensch 2-mal taufen? Das Wort Gottes ist klar darüber. Es gibt nur eine Taufe. Punkt. Es gibt nur eine Taufe. Gibt es im Wort Gottes Beispiel, wo Leute wieder getauft worden sind? Ja oder nein? Ja, Apostelgeschichte 19 hat Paulus nochmal getauft, weil sie haben die erste Taufe von Johannes empfangen hatten. Das ist eine Art Wiedertaufe. Gibt es in unserer Praxis, bei der evangelischen Freikirche, dass wir wiedertaufen? Gibt es ein Ja oder Nein? Ja. Nämlich dann, wenn jemand als Baby Säugling getauft worden ist. Die Lehre, die wir jetzt vorher gehört haben, dass man Säugling nicht taufen soll, wir sind da voll in der täuferischen Tradition hinein. Wir glauben das. Wir meinen, wir haben das verstanden. Und wir taufen keinen Säugling. Und wenn jemand als Säugling getauft worden ist, dann erkennen wir die Taufe nicht. Anerkennen wir sie nicht. Wir anerkennen, dass eine gute Absicht dahinter ist und dass die Eltern das gut und so weiter. Das erkennen wir alles. Aber wir anerkennen das nicht als eine geistliche Legitimation, legitime Taufe, weil der Baby ja gar keine Buße können tun, oder? Gut. Jetzt, wenn du den Gedanken weiter verfolgst, wenn Säuglingstaufe nicht legitim ist, was ist denn für eine Taufe legitim? Und da geht es jetzt nicht darum, das ist jetzt nicht falsch verstanden, dass dich jemand beurteilt und sagst, legal, illegal, legal, illegal. Wenn du so denkst, ist der Punkt an dir vorbeigegangen. Es geht darum, dass du siegreich im Leben stehst und dass du sicher bist, dass dein alter Mensch gestorben ist. Und Frieden, Freude, Gerechtigkeit ist die Folge und das Leben als Jünger. Oder? Also da geht es nicht um ein Beurteilen von außen, weil dann wären wir ja schon wieder in der Irrlehre und nahe bei der katholischen Kirche, wo ihre Schäfli tauft und die reformiert auch, damit sie zum Leib gehören. Und so ist es ja nicht. Und da hat Gott auch klar und deutlich geredet, wie wir die Frage klären sollen. Ich habe hier eine Liste. Total eine lange Liste. Und die Liste ist eigentlich nichts anderes als das Leben von einem Jünger umgekehrt, am anderen Ende angefangen. Also, die erste Frage ist, machst du Menschen zu Jünger? Das ist der Punkt. Und lehren sie alles zu halten? Das ist die Frage. Beurteil du für dich, ja, ich mache Menschen zu Jünger, nein, oder ich bin unsicher. Bevor du die zu Jünger machst, hast du natürlich müssen taufen. Also kommt die zweite Frage, taufst denn du Menschen? Und die Lehre von der Taufe geht jetzt ja eigentlich, momentan geht es so um dich. Du fragst dich, bin ich getauft? Bin ich legal? Bin ich legitim getauft? Habe ich die Kraft? Das ist die Frage, die du dir stellst. Aber die Lehre von der Taufe letztendlich geht ja darum, dass du andere Menschen taufst. Und das geht es ja. Das ist ja der nächste Schritt. Weil wir sind alle berufen zum Taufen. Jeder Jünger soll taufen. Und dann ist die Bewegung freigesetzt und unaufhaltbar. Wie? Dazumal sind Soliken. Also taufst du? Nächste Frage. Dann, Frage, verkündigst du das Evangelium? Ja, nein, unsicher. Treibst denn du Dämonen aus? Oder heilst du die Kranken? Sprichst du in neuen Sprachen? Bist erfüllt mit dem Heiligen Geist? Bist tauft im Heiligen Geist? Bist tauft im Wasser? Hast Buße da und alle Sünden abgelegt? Bist gestorben, begraben und auferstanden mit Jesus? Und jetzt hast du da, jetzt kannst du da ganz ehrlich deine Kreuzchen setzen. Und das ist übrigens auch gleichzeitig die Anmeldung für Pioneer School. So läuft das ab bei uns. Ich und wir alle, ich habe es gerade selber geschrieben, aber ich habe es auch ausgefüllt und ich habe Kreuzchen gemacht. Und ich hatte so ein typisches Profil. Machst du Jünger? Nein. Taufst du? Ja. Verkündigst du das Evangelium? Ja. Treibst du Dämonen aus? Nein. Heilst Kranke? Unsicher. Sprichst du in neuen Sprachen? Ja. Bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist? Ja. Bist du tauft mit dem Heiligen Geist? Ja. Bist du tauft im Wasser? Ja. Hast du Buße tun? Ja. Das ist ein typisches Profil. Und dann gibt es noch ein zweites typisches Profil. Das zweite typische Profil, machst du Jünger? Nein. Taufst? Nein. Verkündigst das Evangelium ab und zu? Treibst Dämonen aus? Nein. Heilst Kranke? Nein. Sprichst du in neuen Sprachen? Ja. Bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist? Ja. Bist du tauft mit dem Heiligen Geist? Was ist das? Bist du tauft im Wasser? Ja. Hast du Buße da und alle Sünden abgelegt? Nein. Das ist eigentlich das häufigste Profil, das jemand hat. Und was ich eben herausgefunden habe, in zahlreichen Gesprächen und Interviews mit Leuten, die wiedergeboren sind, die Gott erfahren haben, eine Begegnung haben, dass der Heilige Geist bei vielen von euch ein gewaltiges Werk angefangen hat. ich denke da immer an einen guten Freund von mir, der sagt, ich konnte mit Gott reden. Ich bin ihm begegnet, ich konnte mit ihm reden. Und für mich war klar, ich habe alle Sünden abgelegt. Es war klar. Die Zeit hat aber wiederum fast wie in Zolik eine kurze Zeit dauert, was weiß ich, ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Aber dann war es vorbei gewesen. Und wenn ich dann noch nachfrage bei diesen Leuten, ja, wie ist es weitergegangen? Sogar bei meiner eigenen Frau, die so eine absolut starke Wiedergeburtbekehrung erlebt hat, geht es meistens so weiter, dass die Personen nicht biblisch getauft worden sind. Dass sie nicht aufgrund von ihrem Schuldbekenntnis im Tod von Jesus Christus getauft worden sind. Oder dass sie nicht den Heiligen Geist empfangen haben, dass sie Geisttaufe nicht empfangen haben, dass sie nicht in neuen Sprachen geredet haben. Oder dass sie es nicht praktiziert haben später. Oder dass sie Sachen wieder aufgegeben haben oder die nicht passiert sind. Und was wir machen, jetzt in dieser Zeit, in der wir drinstehen, ist nichts anderes als, wir schauen an, schauen unser Leben an. Wir verstehen, wir sind berufen, als Jünger zu leben. Aber wir können es nicht, wenn wir da oben machen zu Jüngern, kann kein Mensch, wenn unten das Fundament nicht stimmt. Versteht ihr? Wenn aber unten das Fundament stimmt, hast du völlig andere Voraussetzungen und dann ist es möglich, es wird möglich, weil wir eben eine ganze Gruppe sind und selbst dann haben wir noch Schwierigkeiten, weil wir halt eben, ja, immer noch nach wie vor anfechtbar sind. Und somit ist die Antwort, kann man sich zweimal taufen lassen? Nein. Kann man sich wieder taufen lassen? Ja, wenn die erste Taufe nicht gültig war. Egal, ob du als Säugling getauft worden bist oder irgendeiner Freikirche oder in der City Church, es spielt keinen Ruggel. Die Taufe muss ein klares Vorher und Nachher haben. Und die Taufe soll aufgrund von einer umfassenden Umkehr passieren. Und es ist doch ganz einfach. Wenn die Umkehr und Buße, und zwar die umfassende Buße, die Messlatte ist für die Taufe, dann ist doch klar, dass nachher die Leute siegreich leben, oder? Und wenn du diese Messlatte wegnimmst, wenn du einfach sagst, ja gut, jetzt fühlen wir uns danach und die Taufe wird dir sicher helfen und es ist auch ein schönes Erlebnis, und so weiter und so fort. Aber du bist nicht entschieden, dann hast du am Heiligen Geist vorgegriffen. Weil es ist der Heilige Geist, der wieder Geburt schenkt. Es ist der Heilige Geist, der überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und was meine Meinung ist zur kleinen Herde, lieber eine kleine Herde sein, und auch wenn es weh tut, aber lass uns flehen und ringen, dass der Heilige Geist seine Leute überführt, von neuem wiedergebiert, wo dann wieder eine Bewegung von Jüngern lostritt. Weil die Qualität von der Multiplikation passiert immer dort von dem, wo multipliziert. Und der Grund, warum wir keine Jüngerschaftsbewegungen haben bei uns, also ich weiß wenigstens nicht bewusst, ich höre zwar schon immer wieder gute Sachen, aber Jüngerschaftsbewegungen können wir vielleicht auch mal darüber reden, ist jetzt heute zu viel. Warum wir das nicht haben, ist eben genau aus dem Grund, weil wir nicht und noch nicht als Jünger unterwegs sind. Aber die Zeiten, die von uns zukommen, die verlangen, dass wir als Jünger unterwegs sind. Und wenn du das jetzt so hörst und siehst, ich sage, es ist die grösste Einladung in dein Leben. Es gibt keine grössere Einladung, als zu sterben mit Jesus, begraben zu sein, auferstanden zu sein und mit ihm leben. Und wir sind Anfänger. Ich sage das gerne bei jeder Gelegenheit. Wir sind ein Bienenschwarm, der umeinander brummt. Ab und zu tätscht ein Bienenli ins andere oder in eine Mauer. Aber Frucht ist vorhanden und Frucht wird gewaltig werden. Frucht wird gewaltig werden, weil der Heilige Geist drängt es dann an. Halleluja. Somit werde ich die Lehre jetzt über die Waschungen und die ultimative Taufe mal abschliessen. Das nächste Mal werden wir über Fußwäschung reden. Eine weitere wichtige Wäschung im Alltag. Und möchte abschliessen mit dem Vers Titus 3,5. Errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Halleluja. Und jetzt kommt die Band und wir wollen jetzt einfach ins Gebet gehen, als Church. Flehen wir zu Gott, dass sein Wille passiert. Es hat so viel Werk, wo noch passieren jetzt in unseren Herzen. Versteht ihr? Es sind Werke vorbereitet, die jetzt in unseren Herzen passieren müssen. Betet das zweite, das dritte, betet alleine. Dürft auf die Knie gehen oder aufstehen. Aber betet und ladet den Herr ein, dass er jetzt seinen Willen mit uns haben kann. Wie immer der aussieht. Lass uns das machen. Lass uns auch die Hemmungen verlieren voneinander. Wenn du das erste Mal da bist oder noch gar keinen Bezug hast, egal. Denk, wir sind komisch oder lass dich anstecken. Egal. Oh, Jesus, ja. Oh, Herr. Danke, dass du deine Church anschaust, deine Frauen und Mann und Kind. Dass du, Heiliger Geist, jetzt die Werke tust, die einfach ausstehen. Dass du abschliessest, dass du tröstest, ermahnst, ermutigst. Jesus Christus. Danke, Herr, dass du einfach deine Jünger total ausgerüstet hast, Herr, dass ihnen nichts gemangelt hat. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist, das Werk tust. Halleluja. Danke für die Aussicht, für die Verheißung und den Auftrag, dass wir sollen zu Jünger machen, alle Nationen, sie alles lehren. Die unwahrscheinliche Kraft, die in einem Samen steckt, die aufgeht. Sogar kann Asphalt durchbrechen. Aber eben auch jede Art von Sünde und Gefangenschaft kann abstreifen. Danke für den Samen vom Reich Gottes. Jesus, Jesus. Wir erheben deinen Namen, Herr. Du weißt, Herr, wie bedürftig dass ich bin, wir alle, wie wir uns fühlen vor dir, Herr. Das Werk, das muss gemacht werden, Herr, wie wir uns abwenden vom Materialismus. Von dem, um sich selber zu trüllen und seine eigene Haut zu retten, die ganze Woche. Oh Jesus, komm du Heilige Geist, Herr. Erweck du Frauen, Mann und Kind, Herr. Wie du schon mal gemacht hast in Zürich, Herr. Machst du gründlich, Jesus. Machst du gründlich, Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Ich will dich auch auffordern, dass du laut beten tust jetzt. Ich weiss, für die einen ist es komisch, aber du kannst es nicht beurteilen, wenn du es noch nie gemacht hast. Komm aus dir raus. Wenn du Buße umkehren, dich taufen lassen, geh in die Playstation. Du kannst heute Nachmittag getauft werden aufgrund von deinem eigenen Glauben. Oh Jesus, Jesus. Jesus. Halleluja.